ARD Sounds.
BR24. Das Aktuelle am Abend.
Im Studio ist Ann-Kathrin Mittelstraß. Einen schönen guten Abend. Hitze und Dürre führen in vielen Teilen Europas weiter zu Ausnahmezuständen. Während in Griechenland weiter die Wälder brennen, muss in Ungarn wegen der niedrigen Pegelstände der Donau jetzt das einzige AKW des Landes abgeschaltet werden. Außerdem die Zahl der Toten, die beim Versuch, in die spanische Exklave Ceuta zu gelangen, ums Leben gekommen sind, ist gestiegen. Die Diskussion innerhalb der EU um einen stärkeren Schutz der Außengrenzen ist derweil in vollem Gange. Und heute ist der Europäische Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma. Auch das eines unserer Themen in der kommenden Viertelstunde. Wegen Hitze und Trockenheit sind die Pegel vieler Flüsse in Europa zurzeit extrem niedrig. In Deutschland hat etwa der Rhein an mehreren Orten neue Tiefststände erreicht, was die Schifffahrt beeinträchtigt. Und in Ungarn gerät wegen des Niedrigwassers die Energieversorgung unter Druck. Weil die Donau historisch wenig Wasser hat, muss das einzige Atomkraftwerk des Landes abgeschaltet werden, weil Kühlwasser fehlt. Die ungarische Regierung schlägt Alarm. Aus dem ARD-Studio Südosteuropa, Clemens Fehrenkotte.
Nach Worten von Ungarns Premierminister Peter Modzsor steht die Bevölkerung vor einer, Zitat, beispiellosen Energiekrise. Diese sei nur gemeinsam erfolgreich zu bewältigen, sagte der Regierungschef am Sonntag in einer Videobotschaft auf seiner Facebook-Seite.
Honfitársaim, a legkritikusabb öt nap előtt állunk. Holnap a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni.
Liebe Landsleute, vor uns liegen die entscheidenden 5 Tage. Morgen wird das Kernkraftwerk Boksch überhaupt keinen Strom mehr produzieren. Es stehen die heißesten Tage mit 40 Grad bevor. Unser Stromnetz, die öffentlichen Versorgungsdienste und natürlich auch wir selbst werden einer enormen Belastung ausgesetzt sein. Ich bitte alle, ab Montag noch besser aufeinander zu achten und insbesondere auf Kinder, ältere Menschen, Kranke und Alleinstehende. Nachdem der Pegelstand der Donau, deren Wasser als Kühlwasser für das AKW genutzt wird, auf einen neuen Rekordtiefstand gesunken war, lief das Kernkraftwerk am Sonntag vor der kompletten Abschaltung nur noch mit 10% der Gesamtleistung. Das AKW Boksch mit seinen 4 Reaktorblöcken liegt ca. 100 Kilometer südlich von Budapest und trägt in normalen Zeiten fast zur Hälfte der Stromversorgung in Ungarn bei. Aufgrund des beispiellosen, rekordtiefen Wasserstands der Donau wird die Stromerzeugung in Boksch vorübergehend vollständig eingestellt. Der Premierminister hatte bereits in den vergangenen Tagen große Unternehmen, die öffentliche Verwaltung und die privaten Haushalte aufgefordert, den Stromverbrauch in den Abendstunden deutlich zu verringern. Sollten sich die Industrieunternehmen nicht daran halten, könnten die Firmen vorübergehend vom Netz genommen werden. Diese Appelle scheinen befolgt worden zu sein, denn der Premierminister sagte in seiner heutigen Videobotschaft:
Hálásak vagyunk mindenkinek.
Wir sind allen dankbar, die ihre eigenen Annehmlichkeiten oder sogar die Rentabilität ihres Unternehmens zurückgestellt haben und erkannt haben, dass wir diese beispiellose Energiekrise nur gemeinsam erfolgreich bewältigen können. Einkaufszentren sollten ihre Klimaanlagen drosseln, Städte und Kommunen sowie Kirchen sollten ihre dekorativen Beleuchtungen in den kommenden Tagen abschalten. Der Premierminister kündigte zudem an, dass ab morgen der Güterverkehr auf der Schiene in den kritischen Zeiten zwischen 17 und 22 Uhr eingestellt werde. Damit würden der Energiebedarf der Bahn gesenkt und zusätzliche Energiereserven geschaffen.
Frankreich, Spanien, Italien, Portugal und Griechenland. Überall in Europa brennen die Wälder. Frankreich erlebt die schwerste Waldbrandsaison seit Jahrzehnten. Auch in Spanien gab es Feuer auf riesigen Flächen. In beiden Ländern mussten mehr als 300.000 Menschen wegen Waldbränden ihr Zuhause verlassen. Inzwischen gibt es vielerorts vorsichtige Entwarnung. In Griechenland kann davon aber noch keine Rede sein. Unsere Korrespondentin Anna Giordano berichtet.
Der größte der griechischen Waldbrände wütet weiterhin rund 50 Kilometer westlich der Hauptstadt Athen. Hunderte Einsatzkräfte, darunter auch Feuerwehrleute aus Rumänien und Frankreich, versuchen, die Flammen in den Griff zu bekommen. Die Situation sei chaotisch, sagte der Bürgermeister von Meliara, der wichtigsten Stadt der Region, im griechischen Rundfunk. Der auf Waldbrände spezialisierte Meteorologe Theodoros Yannaros äußerte in einem Beitrag in den sozialen Medien die Einschätzung, die Brände in der Region rund um den Küstenort Porto Hermeno würden ein Gebiet von 10.000 Hektar umfassen. Man könne hier mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Megafeuer sprechen. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis sprach von einer außergewöhnlichen Lage. Die Wetterereignisse machten es extrem schwer, die Löscharbeiten zu planen. Verdeutlicht wurde das am Nachmittag Vormittag von einem Unfall in dem Gebiet. Zwei Hubschrauber stießen bei den Löscharbeiten zusammen. Im Fernsehen sah man, wie einer von beiden Feuer fing und abstürzte. Laut griechischen Medien verloren dabei zwei Crewmitglieder ihr Leben, zwei Menschen überlebten. Auf der Insel Kefalonia im Ionischen Meer war in der Nacht eine neue Feuerfront ausgebrochen. Hier rückten Flammen gefährlich nah an Wohnhäuser heran. Dörfer im Inneren der Insel wurden geräumt. Auch hier sind Löschflugzeuge im Einsatz.
Wegen Hitze und Trockenheit bleibt das Risiko für Waldbrände auch in Bayern laut dem Deutschen Wetterdienst auf der zweithöchsten Warnstufe 4. Besonders groß ist die Gefahr am Dienstag und Mittwoch in der Mitte und im Norden Bayerns. Es waren Meldungen auf TikTok und Instagram, die Zehntausende, vor allem junge Menschen, dazu gebracht hatten, von Marokko aus in die spanische Exklave Ceuta zu flüchten, an der nordafrikanischen Küste. Nach den chaotischen Szenen der letzten Tage sind die meisten der Migranten mittlerweile zurückgekehrt. Aber die Frage, wie es dazu kommen konnte, dürfte die Debatte über die Migrationspolitik in Europa noch eine Weile bestimmen. Die Zahl der Geflüchteten, die auf dem Weg von Marokko nach Ceuta ums Leben gekommen sind, steigt derweil immer weiter. Viele von ihnen sind geschwommen. Offiziell sind es aktuell 72 Menschen. Unser Spanien-Korrespondent Hans-Günther Kellner berichtet.
Spanischen Medienberichten zufolge haben Polizeitaucher jedoch bereits weitere Tote im Meer ausfindig gemacht. Zudem würde die Strömung Leichen auch in marokkanische Gewässer treiben, wo die Polizei ebenfalls Tote aus dem Wasser berge. Allerdings gibt es bislang keine offiziellen Berichte von marokkanischer Seite dazu. In Ceuta befinden sich Schätzungen des spanischen Innenministeriums zufolge noch rund 2500 der ursprünglich 50.000 Marokkaner, die in den vergangenen Tagen in die Stadt gelangt sind. Wenn sie Ceuta nicht freiwillig verlassen, müssen sie nach einem Rücknahmeabkommen mit Marokko mit der Abschiebung rechnen. Unbegleitete Minderjährige unterstehen nach der UN-Kinderrechtskonvention dagegen besonderem Schutz. Sie können in der Regel erst zurückgeführt werden, wenn ihre Familien in Marokko ausfindig gemacht worden sind. Die spanische Regierung wehrt sich unterdessen gegen Vorwürfe aus anderen europäischen Hauptstädten. Sie habe mit ihrer Migrationspolitik selbst den Ansturm provoziert. Keiner der in den letzten Tagen nach Ceuta gekommenen Menschen habe eine Aussicht auf eine Aufenthaltserlaubnis und sei auch nicht aufs spanische Festland gelangt, da es auch bei der Ausreise aus Ceuta Personenkontrollen gebe, erklärte der spanische Innenminister Fernando Grande Marlaska. Die Vorwürfe gegen Spanien beruhten entweder auf Unwissenheit oder auf parteitaktischem Kalkül. Der Minister unterstrich, das Problem sei in enger Zusammenarbeit mit Marokko gelöst worden, während es an der Solidarität aus einigen EU-Staaten gemangelt habe. Spanien hat um eine Dringlichkeitssitzung der EU-Innenminister gebeten. Auch zahlreiche andere Länder fordern eine solche Sitzung. Sie soll am Dienstag stattfinden.
Nach der tödlichen Explosion in einem Restaurant in der Moskauer Innenstadt gestern Abend spricht der Bürgermeister der Stadt jetzt von einem brutalen Terrorakt. Wer hinter dem Anschlag steckt, ist noch unklar, aber es gibt erste Hinweise darauf, wem der Angriff gegolten haben könnte. Außerdem soll die Zahl der Toten höher sein als bisher offiziell bekannt gegeben. Björn Blaschke berichtet.
Die letzte Stellungnahme des Antiterrorkomitees der Russischen Föderation ist möglicherweise überholt. Gestern Abend hatte es noch offiziell geheißen, dass durch die Explosion in Moskau 3 Menschen ums Leben gekommen seien. Mittlerweile sollen 2 weitere Leute ihren Verletzungen erlegen sein, 6 noch in kritischem Zustand schweben. Das zumindest schreiben russische Medien. Fakt bleibt, dass ein selbstgebauter Sprengsatz detoniert ist. Zu den 3 Toten gestern Abend soll eine Frau zählen, die den Sprengsatz bei sich trug. Laut staatlichen Angaben hat ein Wachmann sie aufgehalten und wurde dabei getötet. Zudem sei ein Gast des italienischen Restaurants ums Leben gekommen. Unklar ist noch, warum das Lokal zum Anschlagsziel wurde. Die zuständigen Behörden haben das Areal abgeriegelt und die Ermittlungen aufgenommen. Aber sie nannten weder die Namen der Opfer, noch machten sie Angaben dazu, wer für die Tat verantwortlich sein könnte. Der unabhängige russische Kanal Astra berichtet, dass in dem Restaurant eine geschlossene Gesellschaft zu Gast gewesen sei. Der Geburtstag eines Generals habe gefeiert werden sollen.
Wackelt die Rentenreform der Koalition? Bundeskanzler Merz und SPD-Arbeitsministerin Baas haben in diesem Zusammenhang ja von einem Gesamtkunstwerk gesprochen, das wie vorgeschlagen umgesetzt werde. 3 ostdeutsche CDU-Ministerpräsidenten haben das vor einigen Tagen aber in Frage gestellt. Sie wollen die abschlagsfreie Frührente retten. Seither wird heftig diskutiert. Aus Berlin, Frank Eichmann.
Wer 45 Jahre in die Rente eingezahlt hat, hat genug eingezahlt. So stellten die CDU-Ministerpräsidenten von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sich in einem Brief offen gegen die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Rente. Deutlicher Gegenwind aus der eigenen Partei. Die neue CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann sagte der dpa, die Reform sei ausgewogen, wer einzelne Punkte herauslöse, gefährde den ganzen Kompromiss. Auch der neue Fraktionschef der CDU-CSU im Bundestag, Thorsten Frey, stellte sich am Sonntag in der Bild ganz persönlich hinter die Umsetzung der Reform. Bleiben die ostdeutschen CDU-Spitzenpolitiker dennoch bei ihrer Ablehnung? Sarah Vollert, Rentenexpertin der Linken im Bundestag.
Ich wünschte natürlich, dass sie es ernst meinen und sich vielleicht auch damit durchsetzen können. Ich muss aber ehrlich sagen, dass es aus meiner Sicht eigentlich reiner Wahlkampf ist. Und auch die SPD wird dann, denke ich, wieder zurückrudern. Auch da gibt es ja einige Stimmen. Aber auch das würde ich eher als Wahlkampfnebelkerze sehen.
SPD-Generalsekretär Klüssendorf hatte die CDU per Bild-Interview aufgefordert, ihre parteiinterne Position zur abschlagsfreien Frührente zu klären. Für die SPD sei die vereinbarte Abschaffung schmerzhaft, ändere die CDU ihre Position, sei das ein richtiges Signal. Ähnlich im Tagesspiegel SPD-Politiker Ralf Stegner. Wenn auch Ministerpräsidenten der Union die abschlagsfreie Frührente bewahren wollten, dann sollte man gemeinsam einen Weg dafür finden.
Der heutige 2. August ist der Europäische Gedenktag für Sinti und Roma. An jenem Tag im Jahr 1944 wurden die letzten noch im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau gefangen gehaltenen Sinti und Roma ermordet. Während der NS-Zeit wurden Angehörige dieser Volksgruppen systematisch verfolgt und getötet, insgesamt 500.000 Menschen. Im oberschwäbischen Ravensburg befand sich das größte kommunale Zwangsarbeiterlager im Südwesten. Susanne Babila hat Sinti getroffen, deren Familienangehörige deportiert und ermordet wurden.
Vor der katholischen Stadtkirche St. Jodok in Ravensburg steht ein schlichtes Denkmal. Es erinnert an Ravensburger Sinti, die im März 1943 in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert und fast alle dort ermordet wurden. Madeleine Kehrer zeigt ein Foto ihrer Urgroßtante Anna Schneck. Auf dem Bild eine junge Frau, lächelnd mit ihren 8 Kindern.
Das war die Tante von meinem Opa. Die wurde mit ihren Kindern nach Auschwitz deportiert. Die wurden auch vergast. Aber zuvor hat man sie gefragt, sie darf sich ein Kind aussuchen und mit diesem Kind weiterleben. Und sie hat sich aber dagegen entschieden und ist mit allen ihren Kindern in den Tod. Und wenn ich dann meine Kinder angucke, dann ist das so eine Wut, so eine Trauer, so eine...
Wir wollen die Erinnerung wachhalten, sagt auch der 21-jährige Armani Spindler. Denn von der 30-köpfigen Familie seiner Großmutter hatten nur 3 überlebt. Armani Spindler und Madeleine Kehrer engagieren sich im baden-württembergischen Landesverband für Sinti und Roma, halten Vorträge gegen Antiziganismus und berichten vom Schicksal ihrer Angehörigen. Gemeinsam mit Magdalena Guttenberger. Die 70-Jährige wohnt im heutigen Ummenwinkel am Stadtrand von Ravensburg. Die kleine Siedlung, in der einige Sinti-Familien leben, ist von 2 Bundesstraßen umgeben. In dem angrenzenden Waldgebiet war das gleichnamige kommunale NS-Zwangsarbeiterlager für Sinti und Roma. Das größte im gesamten Südwesten. Dort waren auch die Schwiegereltern von Magdalena Guttenberger interniert, die das KZ Auschwitz überlebten und nach der Befreiung zu Fuß in ihre Heimat Ravensburg zurückgekehrt sind. Völlig abgemagert und traumatisiert.
1945 kamen die aus der Hölle.
Bis Mitte der 80er Jahre lebten die Guttenbergers mit anderen Sinti-Familien auf demselben Gelände und in denselben Baracken, die damals die Nazis errichtet hatten. Erst als eine Umgehungsstraße gebaut werden musste, entstand die neue Siedlung. Heute erinnert nichts mehr an die grausamen Verbrechen, sagt Madeleine Kehrer. Die Baracken sind zerstört, das Gelände überwuchert. Hier findet sich nirgendwo eine Gedenktafel, eine Skulptur oder ein Klangstein zur Erinnerung an die Ermordeten.
Hier sind jetzt ganz viele Jogger, Fahrradfahrer, Fußgänger und sie laufen hier vorbei und wissen nicht, was hier passiert ist. Und einfach unsere Vorfahren nicht zu vergessen, dafür kämpfen wir.
Susanne Babila hat aus Ravensburg berichtet zum heutigen Europäischen Gedenktag für Sinti und Roma.